Heute bei «Apropos» das Project 2025.
We are going to win. We're in the process of taking this country back. We're in the process of the second American Revolution, which will remain bloodless if the left allows it to be.
Präsidentin Kamala Harris oder ein Präsident Donald Trump. Vor dieser Wahl steht Amerika im November. Es wird ein knappes Rennen. Ultrakonservative in den USA, die hoffen auf eine weitere Amtszeit von Donald Trump. Und sie haben schon einen Plan, wie die aussehen soll. Sogenannte Presidential Transition Project, kurz Project 2025, gibt auf 900 Seiten den Weg vor. Und der hält die Kritikerinnen und Kritiker für ziemlich gefährlich. Um was geht's? Wer steckt hinter dem Vorhaben und welche Bedeutung könnte das Dokument in diesem Wahlkampf noch spielen? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem USA-Korrespondent, mit dem Fabian Fellmann. Hallo Fabian.
Hallo Mirja.
Fabian, fangen wir an im Jahr 2022. Der Joe Biden ist also in der Mitte von seiner Amtszeit als Präsident. Die jetzigen Wahlen, die sind gefühlt noch weiter weg. Eine Gruppe plant aber schon da, was nach dieser demokratischen Präsidentschaft in ihren Augen soll kommen. Um was geht's?
Ja, gell, also der Donald Trump kommt dort und sagt, er werde nochmal Präsident werden. Das hat man ja gar nicht für möglich gehalten. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn, falls Donald Trump nochmal Präsident wird? Das erste Mal ist das ja 2016 passiert. Wir müssen noch ein bisschen weiter zurückschauen. Und 2016 ist Trump ziemlich überraschend auch für ihn selber gewählt worden. Und dann ist er in dem Weißen Haus. Und jetzt weiss er gar nicht so recht, was machen. Er kennt ja Politik nicht, er ist ein Quereinsteiger. Und wir haben einfach ein riesen Chaos. Die Leute stehen sich auf den Füßen rum, die einen ziehen nach links, die anderen ziehen nach rechts. Und der Trump kann gar nicht umsetzen, was er eigentlich versprochen hat im Wahlkampf. Und jetzt sind wir eben in dem 2022. Man schaut führen auf die Wahlen 2024. Man sagt, wenn der Trump nochmal ins Amt kommt, falls er nochmal gewinnt, dann wenn wir Nägel mit Köpfen machen, dann werden wir sofort im Trump seine ganze Wahlkampfagenda umsetzen. Und jetzt machen wir einen Plan, wie das wir das am besten machen. Die amerikanische Politik ist furchtbar kompliziert. Es ist sehr schwierig, da etwas zu erreichen. Also braucht es jetzt klare Anweisungen. Wie geht man vor, damit man zum Beispiel den Grenzzaun zu Mexiko fertig bauen kann? Wie geht man vor, dass man Abtreibungen weiter einschränken kann? Und das plant die Gruppe von dem Moment weg sehr systematisch.
Man plant also sozusagen, wie man bei einer allfällig erneuten Amtszeit von Donald Trump besser vorbereitet wäre, schneller könnte handeln. Du hast jetzt immer in der Mehrform geredet oder jetzt von dieser Gruppe. Wer ist denn das, was hinter dem steckt?
Ja, ich habe in der Mehrform gesagt, es steckt eine ganze Allianz von Gruppen dahinter. Die wichtigste ist die Heritage Foundation. Das ist ein Think Tank in Washington D.C. Das ist gar nicht so weit weg da von mir, wo ich wohne, in der Nähe vom Capitol. Das ist gerade zwischen der Union Station beim Bahnhof. Dort haben sie ihr Hauptquartier. Ich war schon mal da gewesen. Die konservativen Politiker treten immer wieder mal dort auf. Der Mike Pence hat zum Beispiel einen Vortrag gehalten dort. Und die geistern schon ewig lang in der amerikanischen Politik rum, sind lange so ein rechtsaussen Think-Tank gewesen. Und seit dem Trump seiner ersten Amtszeit sind die aber quasi so ein die Mitte der republikanischen Partei geworden. Sie vertreten so eine Hauptströmung in der republikanischen Partei, weil die Partei eben nach rechts gerückt ist. Und diese Organisation, die führt so eine Allianz an aus mehreren Dutzend konservativen Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben. Und jede von diesen Gruppen hat einen Themenbereich bearbeitet. Und da hat man zum Beispiel gesagt, was wollen wir erreichen, zum Beispiel bei der Waffengesetzgebung? Was wollen wir erreichen bei Abtreibungen? Was wollen wir erreichen bei der Immigration? Und aus das haben wir einen riesigen Plan zusammengestellt. Das ist so wie ein Handbuch, das man könnte zücken, falls Trump Präsident würde, könnte er das führen. Und dann hat er einen Plan, der würde heissen, welche Personen musst du nehmen, welche Personen musst du betrauen mit einem gewissen Projekt, wie kannst du das umsetzen, wie bringst du das durch den Kongress durch, wie bringst du das durch Gericht durch. Und der Plan, der liegt jetzt vor, seit mehreren Monaten schon, und seit mehreren Monaten befassen wir uns auch mit dem. Es ist aber in den letzten Wochen tatsächlich auch in der amerikanischen Öffentlichkeit jetzt so richtig zur Kenntnis genommen worden, dass es diesen Plan überhaupt gibt. Und darum reden du und ich jetzt auch darüber. Er ist auch in der amerikanischen Präsidentschaftswahlkampagne von der Kamala Harris. Er ist schon von Joe Biden thematisiert worden, jetzt von der Kamala Harris. Und der Trump hat jetzt auch müssen Stellung beziehen zu dem Project 2025.
Das ist also so eine Art ein Handbuch, das für ganz verschiedene politische Bereiche Vorschläge macht. Jetzt kommt das eben aus der konservativen Ecke. In welcher Beziehung steht denn der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump zu dem Dokument, zu dem Project 2025?
Kommt ganz darauf an, welchen Donald Trump, dass man fragt, mir ja. Also, zuletzt hat er jetzt gesagt, er wisse überhaupt nichts von dem Project 2025. Es sei zum Teil lächerlich, was das vorschlägt, hat er dann auch noch gesagt. Und er kenne auch die Leute nicht, die mit dem Project 2025 mitgeschafft haben. Er hat auch schon ganz anders gestimmt. Wir können da mal reinhören, wenn er das bei Turning Point Action gesagt hat. Das ist so eine Jugendorganisation, die probiert, an der Universität Studenten zu gewinnen für konservative Politik. Die haben eine Konferenz abgehalten, wo Donald Trump geschwärmt hat von dem Project 2025.
This is a great group and they're going to lay the groundwork and detail plans for exactly what our movement will do and what your movement will do when the American people give us a colossal mandate to save America. And that's coming.
Aber er sagt, das sei ein sehr schönes Projekt, das sei der Plan, wie das er, wenn er dann wieder ins Weiße Haus käme, seine Versprechen kann ich umsetzen. Und in dem Project 2025 hat eine ganze Reihe von Leuten mitgearbeitet, wo Donald Trump nahe ist. Wir haben zum Beispiel einen von den entscheidenden Figuren, ist der Russell Ward. Der war Direktor vom Budgetbüro vom Weißen Haus. Das klingt jetzt sehr technisch und bürokratisch, aber das ist sehr ein entscheidender Posten. Der ist quasi an der Schnittstelle gehockt im Weißen Haus von denen, die entscheiden, welches Geld tun wir wohin und wie setzen wir Projekte um. Also es ist einer, der ganz genau weiss, wie die Zahnrädli funktionieren in der amerikanischen Politik. Das ist einer, der weiss, wo man drücken muss, wo man muss bremsen, wo man muss Gas geben, wenn man etwas erreichen will in der amerikanischen Politik. Und der Russell Ward, der ist einigermaßen nah am Trump, ist ganz ein begeisterter Trumpist. Und der hat da eng mitgeschafft. Wir haben eine ganze Reihe von solchen Leuten, die im Trump in einer Kampagne dabei waren, 2020, 2016. Wir haben Leute, die mit dem Trump im Weißen Haus waren. Der Direktor von dem Projekt hat jetzt unterdessen müssen den Hut nehmen. Weil der Trump eben probiert, sich davon zu distanzieren. Trump, seine Kampagne hat auch gelästert über das Project 2025. Und letztlich bleibt so eine gewisse Unsicherheit bestehen, wie nahe das der Trump wirklich ist.
Wie erklärst du dir denn, dass er da so vage bleibt oder dass er da zum Teil auch widersprüchliche Aussagen dazu macht?
Die Unsicherheit muss man schon auch ernst nehmen. Also der Trump ist einer, der ungern sich einengen und einspannen von irgendwelchen Gruppen. Und wie das bei amerikanischen Präsidenten so ist, egal von welcher Partei sie sind, es gibt immer Gruppen, die probieren, sie einzuspannen für ihre Zwecke und sie zu verpflichten auf eine gewisse Politik. Das probieren jetzt auch liberale Gruppen, mit der Kamala Harris zum Beispiel im Bereich Abtreibung. Das ist Standard. Und der Trump hat tatsächlich, das muss man ihm zugutehalten, in seiner ersten Amtszeit probiert, sich nicht zu fest einzuspannen. Und er probiert natürlich auch jetzt, sich wieder zu distanzieren von dem. Und das ist schon nicht nur Show. Der Trump will können so regieren, wie er gerne würde regieren, falls er noch mal ins Weiße Haus kommt. Und er will nicht jetzt sich zu fest vorschreiben lassen, jetzt schon, was er denn zu tun hätte, wenn er denn tot wäre. Trump ist ein opportunistischer Politiker. Wir haben das zum Beispiel bei Abtreibungen gesehen. Er hat dazu beigetragen, dass das Recht auf Abtreibung abgeschafft worden ist. Aber er hat dann auch wieder sich distanziert von Bemühungen, Abtreibungen ganz zu verbieten in den USA, weil er gemerkt hat, dass das unpopulär ist. Und die Distanzierung, die er jetzt versucht, die ist schon glaubwürdig. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, man muss den Plan sehr ernst nehmen, weil die Leute sind alle aus dem Trumps im Umfeld. Und falls der Trump dann im Amt ist, hindert ihn ja auch nichts daran, dann trotzdem den Plan zu benutzen. Und teilweise beschreibt der Plan Politik, die Donald Trump tatsächlich verfolgt. Also da bleibt eine gewisse Ambiguität und man muss den Plan ernst nehmen. Man muss davon ausgehen, dass der Trump ihn benutzen wird. Aber welche Teile er benutzen wird, das lässt sich jetzt noch sehr schwer vorhersagen.
Thank you. Fabian, schauen wir uns doch mal an, was denn da konkret eigentlich drinsteht auf diesen 900 Seiten Dokument. Hast du selber mal reingelesen?
Ja, klar. Also das Dokument ist über 900 Seiten lang. Es ist ein PDF-Dokument. Ich gebe zu, ich habe nicht alle 900 Seiten gelesen. Es sind fast 980 mit Inhaltsverzeichnis und allen Fußnoten und Verweisen. Aber ich habe ihn gelesen. Ihr könnt übrigens auch alle, die uns dazu hören, selber sich ein Bild davon machen bei project2025.org. Also Projekt mit c2025.org. Dort kann man schauen, was da konkret vorgeschlagen wird. Eben, es ist, wie gesagt, ein Plan von über 900 Seiten. Und da ist gegliedert in Kapitel, die dann einzelne Politikbereiche betreffen und sowie Problempunkte von, wenn der Präsident gewählt würde, der Donald Trump, was er könnte und sollte machen.
Also insgesamt ein rechter Riemen. Wir können uns mal die wichtigsten Punkte uns jetzt in diesem Podcast anschauen. Ein sehr zentraler Punkt, der jetzt auf den ersten Moment mal eher ein bisschen trocken tönt, aber sehr wichtig ist für das ganze Project 2025, betrifft ja Verwaltung und Bürokratie. Um was geht es da genau?
We do want all of the law enforcement, military, intelligence agencies to continue to exist to serve the interest of the American people, that is to be focused on our adversaries.
Das wurde bei dem Russell Watt schon erwähnt, oder? Das war auch so ein Mann, der ein Amt hatte, wo man das Gefühl hat, das ist sehr trocken und verwaltig und bürokratisch, aber das ist sehr entscheidend in der amerikanischen Politik. Das ist eine byzantinische Bürokratie, die ist sehr kompliziert, sehr komplex, hat überall Bremsen drin und alles gleicht sich gegenseitig aus. Aber wenn man da weiss, an welchen Rädchen das man muss drehen, welche Knöpfe man muss drücken, dann kann man Resultate erzielen. Und darum ist das da so entscheidend, genau der Verwaltungspunkt. Der Präsident der USA hat eine sehr grosse Macht, aber die Macht wird eben bremst dadurch, dass in der Verwaltung Leute sitzen, wo ihrerseits wieder vom Gesetz Aufgaben vorgeschrieben haben und die Aufgaben auch wahrnehmen. Also wir haben zum Beispiel den Justizminister, der gewisse Aufgaben hat und auch wie ein Gegengewicht ist zu dem Präsidenten und dem Präsidenten seiner Macht. Der Donald Trump hat sich in seiner Amtszeit ja mit dem Justizminister mehrmals angelegt, hat sie probiert zu entlassen, probiert andere Leute herzusetzen, die in besser Hörung sind. Und genau um diesen Punkt geht es jetzt auch bei dem Teil zu der Verwaltung. In dem Project 2025 wird vorgeschlagen, dass die wichtigsten Verwaltungsstellen alle zusammen vom Präsidenten selber besetzt werden können. Und zwar nicht nur die wichtigsten, wie es heute schon der Fall ist, sondern deutlich mehr, über 50'000 Leute. Das heisst, man würde wie die Jobbeschreibung ändern von gewöhnlichen Verwaltungsangestellten, die einen Kündigungsschutz haben, und würde zu politisch bestimmten Stellen machen. Und das würde Trump erlauben, dass er an Schlüsselbereich von dieser Verwaltung Leute heransetzen könnte, die machen, was er sagt und nicht das machen, was das Gesetz sagt, müssen sie machen. Und dass sie auch bei fragwürdigen Befehlen von Trump nicht würden Widerstand leisten und sagen, nein, das machen wir nicht, sondern dass sie würden, Entschuldigung fürs Bild, Tacken zusammenschlagen und ausführen. Und das ist ein sehr zentraler Punkt, weil das eben genau nachher das Ausbalancieren von der Macht vom Präsidenten würde verhindern und würde Hürden für sein Handeln wegnehmen. Das würde die Stellung vom Präsidenten sehr viel mächtiger machen und würde tatsächlich auch die amerikanische Gewaltenteilung ein bisschen weit aushebeln.
Das wäre also sehr eine einschneidende Veränderung, die anfangen würde in der Verwaltung. Es gibt ja aber auch noch ganz andere politische Ideen, die dort in dem Project 2025 drinstehen. Was ist noch so kennzeichnend für das ganze Dokument?
Ja, es gibt die Lieblingsthemen von der amerikanischen Rechten im Moment. Oder das eine ist zum Beispiel, dass man probiert, grüne Klimapolitik zu verhindern. Da gehört dazu, dass man Drill Baby Drill macht. Also, das ist ja einer von Trumps Wahlsprüche im Moment. Also, bohren, Baby bohren. Und da geht es darum, dass man Öl bohrt, dass man alle Umweltschutzregulierungen aufweicht, die zur Öl- und Gasförderung bestehen, dass man mehr Flüssiggasterminals bauen kann, dass man mehr Ölpipelines und Gaspipelines bauen kann, auch durch Naturschutzgebiete, dass man mehr Förderrecht vergibt auf geschütztem Land vom Bund. Und dann gibt es auch einen Teil zu der Einwanderung, wo im Trump seine Politik eigentlich aus der ersten Amtszeit nochmal verschärft würde, dass man zum Beispiel das Recht auf Asyl, das im Moment gilt in den USA, würde einschränken, dass man Leute automatisch würde zurückschicken auf Mexiko, wenn sie über Grenzen kommen im Süden ohne dass sie sich vorher daran angemeldet haben. Eben, das sind dann die klassischen rechten Themen. Und dort ist auch davon ausgegangen, dass der Trump die Pläne tatsächlich einfach würde benutzen, weil sie ihm ja wie einen einfachen Weg geben, um die Politik umzusetzen, die er jetzt im Wahlkampf auch verspricht.
Also sehr restriktive Immigrationspolitik und das Fördern von eben nicht gerade sehr klimafreundlichen Energieträgern. Ein wesentlicher Teil betrifft ja neben dem auch noch so ein bisschen soziale und gesellschaftliche Themen, oder?
Ja, genau. Das sind dann die weiteren Lieblingsthemen im Moment auch von den Konservativen in den USA. Also das ist auch zum einen das Thema Abtreibung. Und dort ist ja die Frage, seit das Recht auf Abtreibung abgeschafft worden ist auf nationaler Ebene, wie geht man in den Staaten mit dem um? Viele Staaten haben unterdessen Abtreibungen verboten oder so stark eingeschränkt, dass sie quasi verboten sind, zum Teil sogar bei Inzest und Vergewaltigungen. Und dort gibt es Project 2025 Möglichkeiten vor, wie man zum Beispiel ein nationales Verbot auf Abtreibung umsetzen könnte. Es gibt auch Möglichkeiten, wie man die Zulassung von Verhütungsmitteln durch die Behörde FDA, das ist die Arzneimittelbehörde, könnte rückgängig machen, damit zum Beispiel die Pillen nicht mehr so einfach erhältlich wären oder gar nicht mehr erhältlich wären. Es gibt auch Pläne, wie man die Abtreibungen mit Medikamenten verhindern und verbieten, indem man nämlich die Zulassung von dieser Abtreibungstablette, und das ist die meistgenutzte Form der Abtreibung im Moment in den USA, dass man die Zulassung rückgängig machen würde. Und dann geht es zum Teil wirklich bis ins Absurde. Also es wird da diskutiert, dass man die Pornografie verbieten könnte. Da hat es einzelne Staaten, die schon so Versuche gemacht haben, auch Mindestalter für Pornografie und pornografische Webseiten etc. Ja, da ist wahrscheinlich nicht alles ganz ernst, aber da sind halt Pläne rum, die Trump könnte brauchen, falls er eine Möglichkeit sieht oder eine Notwendigkeit sieht oder falls er es einfach politisch für opportun haltet, für günstig haltet, etwas von dem zu machen.
Bei wem findet denn eine solche Politik, wie da drin festgehalten wird, Zuspruch in den USA?
Ja, also die Person, die tatsächlich die ganzen 900 Seiten A gelesen hat und B mit jeder Seite einverstanden wäre, die müssen wir wahrscheinlich suchen. Aber es ist natürlich schon so, man hat quasi für jeden Politikbereich nachher das Schlagwort parat. Man hat für jeden Politikbereich Pläne parat, wo man kann sagen, ja, so würden wir es machen. Und gerade bei einer ländlichen, konservativen Wählerschaft, gerade bei einer sehr christlich geprägten Wählerschaft, und das ist die Wählerschaft, wo Trump sich darauf abgestützt hat, bis in seinem ersten Wahlsieg 2016, bei der findet das natürlich durchaus Zuspruch. Und es geht ja für Trump auch darum, dass er die Leute im Moment jetzt mobilisieren kann, zu dieser Wahl zu kommen und teilzunehmen.
You won't have to do it anymore. Four more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine.
Er hat erfolgreich aus seiner Sicht dazu beigetragen, dass man das Recht auf Abtreibung abschafft. Er hat sich nachher aber nicht für ein nationales Abtreibungsverbot ausgesprochen. Das heisst, bei den Leuten, die für ein solches Verbot wären, hat er zum Teil auch eine Glaubwürdigkeit eingebüßt mit dem. Ich habe mit vielen solchen Leuten geredet, auch an der Republikanischen Parteikonvention in Milwaukee vor ein paar Wochen. Und die Leute kann er natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr motivieren, indem man sagt, ja, es gäbe da Pläne, wie man könnte weitergehen.
Also es gibt Leute, die wird das eben vielleicht dann auch dazu anspornen, für ihn wählen gehen. Jetzt, wenn man schaut, Demokraten auf der anderen Seite, für die ist das ja schon ziemlich eine Steilvorlage. Also wir haben da irgendwie geredet von Pornografieverbot, von Abtreibungsverbot und so weiter. Wie nutzen Sie jetzt das Project 2025 im Wahlkampf?
Ja, für die Demokraten ist es tatsächlich einfach wirklich eine Steilvorlage. Und das hat ja auch ausgelöst, dass Donald Trump sich dann nachher von dem hat angefangen zu distanzieren, weil er gemerkt hat, das läuft jetzt nicht auf seine Schiene. Gerade bei Wählern in der Mitte, bei den unentschlossenen Wählern, bei denen, die vielleicht für Trump würden stimmen, weil sie das Gefühl haben, unter ihm sei es wirtschaftlich besser gelaufen. Die verschreckt so Sachen auch. Und also wenn ich jetzt zu einer Trump-Rallye gehe, also es schmeckt jetzt zum Beispiel regelmäßig nach Cannabis. Es gibt ganz viele Kiffer
okay.
Unter diesen Leuten. Und ich kann mir einfach tatsächlich ein bisschen schwer vorstellen, dass so jemand dann auch wahnsinnig begeistert wäre von einem Pornografieverbot. Es ist wirklich so, das Project 2025, das liegt schon lange vor. Und mir ist auch aufgefallen, wie das in den letzten 6 bis 8 Wochen plötzlich unglaublich viel Bericht wieder darüber gegeben, wie das überall erwähnt worden ist, in Fernsehberichten, in Zeitungsberichten, in Podcasts. Man hat es online erwähnt gesehen. Und da haben die Demokraten wirklich auch im Wahlkampf einfach einen Schwerpunkt drauf gelegt, um das zu pushen, um zu sagen, hey, Achtung, es gibt einen Plan, Achtung, der Plan ist gefährlich für die USA, der Plan ist gefährlich für eine liberale Gesellschaft, liberal im Sinne von einer nicht Law-and-Order-Gesellschaft. Der Plan ist gefährlich auch für die amerikanische Demokratie. Und ich habe mich aber gleichzeitig auch schon gefragt, warum dass es plötzlich jetzt so einen Aufwind hat über Berichte in dem Ganzen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Teil dazu beigetragen hat. In der gleichen Zeit haben die amerikanischen Medien sehr stark über Joe Biden sein hohes Alter berichtet und sind für das von Joe Biden in einer Kampagne sehr hart kritisiert worden. Und es hat wie ein gewisses Gegengewicht dann gegeben, indem dass man halt auch genauer hergeschaut hat nochmal beim Trump und seine gefährlichen Seiten oder seine schwachen Punkte auch dann thematisiert hat. Und das hat dazu geführt, dass man halt sehr, sehr viel mehr über das geredet hat und nochmal genauer eingestiegen ist in die Punkte. Und ist sehr, sehr interessantes Beispiel, wie so Themen eben eine Konjunktur haben, plötzlich poppen sie auf und wären sehr wichtig für sehr viele Leute. Und abgesehen davon ist sie auch richtig. Ich glaube, wir haben jetzt darüber geredet, warum das es wichtig ist, dass man das so genau anschaut.
Gerade aus dem demokratischen Lager gibt es ja immer wieder den Vorwurf an das Project 2025, das sei eben undemokratisch, das sei gefährlich, das führe am Schluss in eine Diktatur, auch das ist zum Teil gesagt worden. Ist die Kritik berechtigt in deinen Augen?
Ja und nein. Oder? Also wenn die 900 Seiten tatsächlich einfach so umgesetzt würden, dann käme das einfach in einer Revolution gleich, wo der amerikanische Staat nicht mehr gleich ausgesehen würde, wie er vorher ausgesehen hat. Und das muss man nicht nur mir glauben, man kann auch Kevin Roberts zum Beispiel glauben, das ist der Präsident von der Heritage Foundation, wo wir vorher darüber geredet haben. Er redet selber von einer Second American Revolution, einer zweiten amerikanischen Revolution. Wir können da rasch reinhören.
We're in the process of the Second American Revolution, which will remain bloodless, if the left allows it to be.
Und was immer wieder Befürchtungen lassen, aufkommen, sind so Sätze, wie der Kevin Roberts da am Schluss sagt. Oder er sagt, das wäre eine friedliche amerikanische Revolution, anders als die erste 1776, wo sich die USA unabhängig gemacht haben von Großbritannien und dann ein Krieg ausbrochen ist wegen dem. Das wäre eine friedliche Revolution, falls die Linke das friedlich passieren lässt. Also er sagt mit anderen Worten, wenn denn die würden irgendwie sich wehren dagegen, dann gäbe es Gewalt. Und er ist nicht der Einzige, der dann so martialische Sprache braucht. Ich habe Russell Watt vorher erwähnt, mehrmals. Das ist einer der führenden Köpfe von diesem Projekt auch. Der hat immer wieder auch in so militärischen Begriffen von Angriff, von Flanken, von den Gegnern müssen wir dann überwinden und besiegen. Das sind so Begriffe, die in der amerikanischen Politik häufig gebraucht werden, im Moment zumindest, wo aber immer eben auch so ein bisschen Dog Whistles sind. Das sind so ein bisschen versteckte Botschaften. Es gibt immer wieder Leute nachher, gerade auf der ultrarechten Seite, die das auch als Aufruf, als buchstäblichen Aufruf zu Gewalt verstehen. Und wie genau sich solche Aufrufe dann würden auswirken, das weiss man eben im Voraus nicht. Aber wir haben ja gesehen, beim Sturm aufs Kapitol im Jahr 2021, dass solche Rhetorik eben Folgen hat. Und durch das muss man eben so das Project 2025 und die Verfechter von diesem Project muss man sehr, sehr ernst nehmen. Und man muss davon ausgehen, dass es unter dem Strich ein undemokratischer und eben gefährlicher Plan ist.
Die Sorge, dass es unter einem möglichen Präsident Trump könnte so eine undemokratische Entwicklung geben, die werden ja auch noch befeuert durch verschiedene Ereignisse aus der letzten Zeit, unter anderem durch ein Supreme Court Urteil, das auch für recht viel Aufsehen gesorgt hat. Was ist dort entschieden worden?
Supreme Court hat gesagt, dass der amerikanische Präsident nicht vor Gericht gestellt werden kann für das, was er in seiner Amtszeit macht als Präsident. Und die Folge von dem ist, dass der Präsident eigentlich sehr ungestraft probieren kann, seine Macht auszuweiten und nicht nur an Grenzen zu gehen vom Erlaubten, sondern über Grenzen raus und einfach mal wüten. Und er muss nicht davon ausgehen, dass er sich je muss rechtfertigen für das. Und es ist ja völlig normal, dass ein Präsident ab und zu probiert, die Grenzen vom Recht ein bisschen auszuloten. Das gehört zum normalen Spiel der Institutionen. Das haben wir in der Schweiz auch zwischen dem Bundesrat und dem Parlament zwischendurch so Diskussionen. Aber der Donald Trump hat ja schon bewiesen, dass er das nicht nur macht, an die Grenzen gehen, sondern dass er systematisch probiert, die Grenzen zu verschieben und dass er auch absolut bereit ist, die Grenzen weit zu überschreiten. Und der Supreme Court hat ihm für das quasi einen Persilschein gegeben und hat gesagt, du hast eigentlich nichts zu befürchten, wenn du das machst. Und das verschiebt Gewicht in der amerikanischen Gewaltenteilung. Das gibt dem Präsidenten sehr viel mehr Macht. Das ist eine einzelne Person, während wir bei den anderen zwei Gewalten, eben im Supreme Court, eine 9er-Besetzung haben und den ganzen Gerichtsapparat unten dran. Das sind mehrere Tausend, mehrere 10'000 Personen. Und auf der anderen Seite im Kongress haben wir ja auch zwei ganze Gremien von Leuten, die mit dem betraut sind. Also da wird die Rolle von einer einzelnen Person unglaublich gestärkt.
Das heisst, wenn ich dir so zuhöre, es geht längstens nicht nur um das Project 2025.
Nein, absolut nicht, oder? Also, der Donald Trump hat letztlich gesagt, wenn die christlichen Wähler ihn jetzt täglich wählen, 2024, dann müssen sie 2028 gar nicht mehr wählen.
You won't have to do it anymore. Four more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again.
Und da ist ihm gesagt worden, er sage quasi, dass er nachher den Tag Wahlen abschaffen. Das hat er natürlich nicht so gesagt und er hat auch bewusst dort so eine Zweideutigkeit, so eine vage Aussage drin gelassen, zum Provozieren, zum wieder die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber der Punkt ist ja schon der. Der Donald Trump spielt mit dem. Der Donald Trump zeigt, dass er bereit ist, als Äußerste zu gehen. Wir haben mit dem Project 2025 einen Plan, wie man das alles umsetzen kann. Ein Plan, wo Donald Trump sich davon wieder distanziert hat. Aber die Grundfrage stellt sich ja, wenn man weiss, dass man so einen Mann hat, der schon mal probiert hat, an der Macht zu bleiben, obwohl er die Wahl verloren hat, 2021 beim Sturm aufs Kapitol seine Leute hingeschickt hat. Wenn man das alles weiss, warum würde man sich nochmal der Gefahr aussetzen, dass er das könnte probieren, auch wenn man davon ausgeht, dass er es vielleicht nicht unbedingt macht. Aber die Gefahr besteht und warum, dass man würde so eine würdige alte Demokratie wie die Vereinigten Staaten so eine Gefahr aussetzen, das entzieht sich ein bisschen meinem Verständnis offen gestanden. Und es ist auch sehr ernst, nein, die Gefahr. Es fällt mir jetzt schwer zu sagen, die ist bei 70% oder bei 30% oder bei 25%. Aber wenn es schon nur die Gefahr gibt, dass einer das macht, verstehe ich nicht, warum dass man ihm nochmal den Zutritt geben ins Weisse Haus und nochmal die Gelegenheit geben, zum dann eben die Gefahr auch in der Realität umsetzen.
Danke vielmals, Fabian, für das Gespräch und die Einschätzungen.
Danke dir, Mirja.
Wer noch mehr möchte hören zum Wahlkampf in den USA, jeden Mittwoch gibt es auch unseren USA-Podcast «Alles klar Amerika» zu dem Thema. Und natürlich findet man bei uns auch die aktuelle Berichterstattung auf der Webseite und in der App. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller, ich habe geredet mit Fabian Fellmann und die Folge produziert hat der Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.